Also wir sind jetzt im 2. Mose, lass mich mal raten, 2. Mose, na, vorhin wusste ich es noch, als ich vorbereitet habe, warte mal, 14, genau. Gut. Also, ja, ich bitte dich, dass du jetzt mal Ruhe gibst, dass du jetzt einfach nur redest und Segen gibst, dass du uns alle ruhig machst, einfach offene Ohren gibst, so, dass wir einfach hören, was du zu sagen hast, ja. Ja, und ich bitte dich, dass dein Geist jetzt kommt und einfach redet, so zu uns allen, auch zu mir. Ich danke dir, Amen. So, 2. Mose 14 sind wir jetzt. Israel, Gottes, das Volk, das Gott sich ausgesucht hat, so als seine kleine Herde, als sein Volk, so hat es endlich geschafft, aus Ägypten rauszukommen. Ne? So, wir haben diesen ewigen Kampf hin und her gesehen, so der Pharao, ne, als Bild für die Welt, so der gesagt hat, so also Bild für den Fürsten der Welt momentan, ne, so für Satan, so der Gottes Volk nicht gehen lassen möchte aus dieser Gefangenschaft. Ne? Israel war Sklaven. So, und was ist passiert? Nach 5. oder 6. Mal, ich vergessen, wurde Pharao gesagt hat, nee, so, ich lasse Israel nicht gehen. Wer bist denn du, Gott? So, hat Gott gesagt, okay, dann verstocke ich dein Herz. Und dann war es das jetzt. Gnadenzeit vorbei. Ab jetzt bist du ein anderes auserwähltes Werkzeug für mich. Ne? So. Und genauso ist Satan auch ein Werkzeug von Gott. Satan hat sich verwehrt. Satan hat Gott Angesicht von Angesicht gesehen. Satan hat sich größer gemacht als er. Und Gott hat gesagt, okay, reicht. Und hat ihn aus dem 3. Himmel rausgeschmissen. Da ist er nur. Und es scheint so, als ob ihn alles gehört. Und es scheint so, als ob er so richtig mächtig ist. So ein volles Sagen hat und der Checker ist. Aber in Realität ist es nicht so. Es ist nicht mehr als der Pharao. Obwohl ihm alle Macht gegeben ist, obwohl er auf dem Thron sitzt und eigentlich die ganze Welt fast regiert, ne, und alle sich fürchten vor ihm, und seiner Macht. Wenn ich hier Mose lese, ich denke nur an großen Mose. Ne, ich denke nur an großer Gott. Der Pharao, da denke ich eigentlich nicht, oh, der ist so groß. Ne, ist nur ein Werkzeug. So ein Werkzeug, das selber bestimmt hat, so ein Werkzeug der Unehre zu werden. Ne? Um der Welt zu zeigen, wer Gott wirklich ist. So. Und wir haben gesehen, der Pharao beim 10. Mal lässt Israel gehen. Und Israel ist unterwegs. Und dann haben wir gesehen, lesen wir nochmal Kapitel 13, Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf der Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Also es gab einen kurzen Weg, einen normalen Weg ins Land der Philister, zu diesem verheißenen Land. So, die Philister werden dann noch zermetzelt, kommt später. Aber jetzt gerade ist Israel da unterwegs. Wir wissen noch, es müssen um die 5 Millionen Menschen sein. Dann noch das ganze Vieh dazu, dann noch der ganze Hausrat. Ne? Die kleinen Kinder, die da schreien, die Omis und Opis, die hinterher kraxeln. So ein Voll von Leuten. Und dann noch Heiden. Ägypter und von überall her, so die da sich eingeschlossen haben und gesagt haben, ey, das ist ein Gott, da bleibe ich lieber da drin. Und alle sind jetzt unterwegs, 400 Jahre lang ersehnt und erwartet. In dieses verheißene Land, ne, wo nochmal Jahrhunderte davor Gott kam zu all den großen Glaubensvätern und gesagt hat, das verheißene Land, das wird kommen. Ne? Und jetzt sind sie wie Sand am Meer und jetzt sind sie auf dem Weg endlich dorthin. Und es ist eine Strecke von 160 Kilometern von Ägypten zu diesem Ort, der da genannt war, zu den Philistern. 160 Kilometer, 6 Stunden Fußmarsch. Da waren jetzt Kinder dabei und Hausrat und so viele Leute. Ich denke mal, hätte ein bisschen länger gedauert, ein paar Tage mehr. Also 2 Stunden Autofahrt ungefähr. Also nicht so weit weg, ne? Aber Gott schickt sie auf den Umweg. Und der Umweg ist schon gewaltig. Dauert schon eine Weile, bis sie da sind. Weißt du, und Gott schickt uns genauso auf diese Umwege. Ne? Sehr oft. Und manchmal ist es nicht so. Ne? Irgendwie sagt Gott dir was und verheißt dir irgendwas und dann. Oder du wünschst dir irgendwas und auf einmal, bumm, ist es da. Ne? Hast dich nicht bemüht, hast dich nicht angestrengt, ist einfach viel zu perfekt. Du denkst du, nee, da ist irgendein Haken, Satan ist da bestimmt drin oder so. Du weißt auch nicht, das geht viel zu leicht. Da passiert bestimmt noch irgendwas und du wartest und wartest und nichts passiert. Ne? Ist überhaupt nicht schlimm, so einen Segen anzunehmen, der kommt. Ne? Aber manchmal ist es halt so, dass Gott dir einen Segen verspricht. Ne? Und dann wartest du und dann wartest du und irgendwie scheint dein Leben wie ein Umweg auszusehen. Ne? Warum jetzt durch die Wüste? Warum sehe ich das jetzt noch nicht? Ich werde hier fast irre. Ich bin hilflos. Ne? Ich sehe deine Führung nicht mehr. Aber wenn Gott sowas macht, dann immer aus einem bestimmten Grund. Der Grund hier für Ägypten, für Israel war, die kennen mich noch nicht. Die sind noch nicht fest in mir. Die haben noch kein Vertrauen in mich. Die vertrauen viel zu sehr noch in das, was die Welt ihnen gesagt hat. Dass man selbst für sich sorgen muss. Dass man mit Köpfchen und mit Geld und mit Macht aus allem rauskommt. Aber die vertrauen nicht in meine Macht und in meinen Besitz und in meinem Reichtum. Und ich muss die auf diese Umwege jetzt führen und dieser Umweg dann dauert, ins Verheißene Land dauert dann über 40 Jahre. Ist ein ziemlich großer Umweg, ne? Für eine Strecke eigentlich von 2 Stunden Autofahrt. Stell mir vor, Gott sagt zu dir, hey, ich habe ein großes Volk für dich in Görlitz und du wohnst in Leipzig, so wie ich damals. Sind auch 2 Stunden Fahrt. Ne? Und du fährst 41 Jahre lang mit einem Auto durch die Gegend, geführt vom Heiligen Geist. Ne? Aber 41 Jahre lang, um dann endlich mal nach Görlitz zu kommen. Und das Schlimme ist, dass eigentlich diese ganzen 5 Millionen Menschen da überhaupt nicht ankommen. Ins Verheißene Land. In den 40 Jahren sterben die alle. Und die da geboren werden, und vielleicht auch die Kinder, das weiß ich nicht mehr genau, das werden wir noch studieren, ne? Die kommen dann rein. Nur eine Handvoll Leute, ich habe vergessen, wie viel. Ich habe das schon mal, als wir durch Josua gegangen sind, aber auf jeden Fall Josua, der Diener, ne? Und dann Aaron und Kaleb, so hieß der Typ. Genau. Und ich glaube, das war es schon. Der Rest, Mose blieb in der Wüste. Ne? Der Rest blieb in der Wüste. Die kamen überhaupt nicht ins Weiße Land. Und das ist es eben. Wir haben ein neues Leben bekommen. Irgendwann war der Punkt, wo wir in der Welt waren, wo wir diese Ketten gemerkt haben, wo wir gemerkt haben, hey, wir sind nicht frei. Ne? Und die Arbeit ist hart und die wird härter. Und ich bin gebunden und ich habe Angst. Und ich komme da nicht raus. Und ich bin alleine und ich habe keine Hilfe und niemand ist da, der mich da rausführt. Ne? Und trotzdem diese Hoffnung, es gibt auch einen Weg. Ne? Es gibt eine Möglichkeit auf ein besseres Leben. Dann siehst du die Leute dann bei Deutschland sucht einen Superstar oder so. Und schaffen es nicht. Oder manche schaffen es ja. 2, 3, die man dann noch kennt. Ich kenne da gar keinen. Aber ist ja auch egal. Aber jedenfalls, ist bei uns genauso gewesen. Und, was haben wir gemacht? Wir waren mit in der Truppe drin. Ne? Wir haben dieses Blut genommen von dem Lamm, haben es an unserem Eingang von unserem Leben dran geschmiert. Und das war so, die Sünde geht vorbei. Ne? Und wir sind frei und gehören zu Gottes Volk. Ne? Und guck dir das an. Wenn du dir so vorkommst, als ob es bei dir nicht perfekt läuft als Christ, dann, naja, kommt noch. Okay. 14 Vers 1. Und der Herr, wir reden jetzt, lesen einfach mal 1 bis 14. Und der Herr, der redete zu Mose und sprach: Sag den Kindern von Israel, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachroth lagern zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber vom Baal Zaphon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen: Sie irren im Land umher, die Wüste, die hat sie eingeschlossen. und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich an dem Pharao und an seinen ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter, die sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun der König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, Mensch, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen? Hätten sie gesagt, wenn sie aus sich gewesen wären. So, dass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an, nahm sein Kriegsvolk mit sich und er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und noch die Wagenkämpfer auf jeden. Und der Herr, der verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so, dass er den Kindern Israel nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand ausgezogen. So jagten ihn die Ägypter nach, mit allen Rossen, Streitwagen, Reitern, der Pharao mit seinen Heeresmacht, und erreichten sie, als sie am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachriot-Racht, gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, ja, da erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Ach nee, da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose. Ja Mensch, gibt es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns da weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Ja, warum hast du uns denn das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ja, haben wir dir nicht schon von Anfang an in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe und wir wollen den Ägyptern dienen? Ja, denn es wäre für uns besser gewesen, den Ägyptern zu dienen, als hier in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Ich hätte was anderes gesagt. Ich hätte gesagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Auch Mose ist ja auch ein Bild für Jesus, ne? Der bleibt immer ruhig und gelassen und hat einen Überblick über alles. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, wie er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Und der Herr, der wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Was? Das ist unser Traufvers, ja. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das Stillsein war für meine Frau. Hey, gut. Ja, da können wir noch weiter drüber reden. Ist schon ganz schön schwach, oder? Wenn du so das Volk dir anguckst. So ein rausgeführt mit 10 Plagen und die wurden immer heftiger und immer krasser und keine Ahnung, so ist der Wahnsinn, was Gott da gemacht hat. Ne? Und schon kommt ein Wind und sind zermatscht. Ne? So, und haben alles vergessen. So, wir sind übrigens dieses Volk. So, Gott versteht unsere Sprechen. Und er weiß auch, was wir aushalten. Und ich möchte, bevor wir jetzt anfangen, mal noch was, dass wir mal gucken in der Bibel. Also die sich jetzt nicht so auskennen, einfach zuhören, bitte. So, und die schnell sind beim Finden, ein bisschen blättern. Machen wir erstmal 1. Korinther 10. Hat man nämlich am Sonntag vor kurzem, ne? Da geht es nämlich genau darum. 1. Korinther 10, Vers 1. Wir wissen ja vom Neuen Testament, dass das Alte Testament, dass das alles Bilder sind für das Zukünftige, für das, was wirklich passiert. Also es sind nicht nur Geschichten, das sind alles Geschichten, die passiert sind. Und zwar genau so, wie sie da stehen. Aber das sind nicht nur Geschichten, sondern das sind auch für uns geistliche Bilder und auch Bilder für das, was Gott vorhat. Hat damals keiner verstanden. Aber heute ist es kein Geheimnis mehr, für uns ist es aufgetan. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Bild, das im Neuen Testament erwähnt wird, was für uns aufgetan ist. Ne? Also 1. Korinther 10, Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Ne? Also es passiert noch. Aber mit der Wolke, das haben wir schon gelesen, so dass diese Wolke über ihnen ist, bei Tag. Und da waren, ich habe es mir aufgeschrieben, mittags 47 Grad. So, und die Jahreszeit. So, und ja, das ist schon ganz schön heiß. Schatten gibt es da nicht. So, also 47 Grad im Schatten müsste es dann, keine Ahnung, wie heiß sein. Noch heißer. So, sind ja eine Wüste, ne? So, also alleine ist schon echt schwer, da überhaupt durchzukommen durch die Wüste, ohne zu sterben. Weil stellen wir 5 Millionen Leute durch. Vor allem Säuglinge und alte Leute und so, ne? So, das ganze Vieh und das alles muss alles tränkt werden. So, also das ist schon heftig. So, und bei Nacht, wenn es dunkel ist, um sie zu leiten auf dem richtigen Weg, haben wir gesehen, eine Feuersäule, ne? Ein Licht. So, ne? Also er hat sie unter der Wolke, als sie unter der Wolke gewesen sind und als sie durchs Meer hindurchgegangen sind, sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Die wurden von Mose getauft. Schon cool, oder? So. Mit der Wolke und mit dem Meer, wo sie dann durchgehen gleich. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Und sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels, der war Christus. Ist schon cool, oder? So, ich meine, wie Paulus das auslegt. So, von daher, wenn wir die Geschichten lesen hier im Alten Testament, ey, dann lass sie lebendig werden. So, und vergiss nie, die Jünger im Neuen Testament und die ersten Gemeinden, die hatten kein Neues Testament, wo ihnen alles erklärt war. Die hatten nur das Alte Testament. So, und das hatten sie noch nicht mehr, größtenteils, weil das viel zu teuer war. Also die Gemeinden, die sich getroffen haben, hatten nicht jede Gemeinde hatte ein altes Testament. Eigentlich fast keine. In Jerusalem gab es ein altes Testament und so weiter. Ne? Die ganzen Schriften von den ganzen Propheten hier. Das, was sie hatten, das war einzig und allein ihre Beziehung mit dem Heiligen Geist. Mit Gott. Und er hat sie gelehrt. Und er hat in Erinnerung gerufen. Deswegen war es so wichtig, was Paulus da geschrieben hat. So vertraut, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen werdet. So, der Geist wird euch sagen zur rechten Zeit. Ne? So, weißt du, und das sind unsere Wurzeln, auf die wir bauen. Ne? Und falls du das noch wisst, so, Mose hat hier gesagt, der Herr redete zu Mose, fing es an. Ne? So, weißt du, der Herr kommt zu Mose, als den er als Leiter bestimmt hat, ne? Und redet zu ihm und sagt ihm den ganzen Plan, was passieren wird, was er vorhat. Er gibt ihm die Vision. Ne? Das ist auch das Prinzip, worauf der Carrie Chappell baut. Mose hat dann später auch noch Leiter und so weiter, ne? Und Diakone, so ein, also das Prinzip hier. So ein, aber ist auch wurscht. Aber der Herr redet zu Mose. Und warum? Nur weil Mose mit Gott redet. Wenn du mit Gott redest, und wenn du mit Gott lebst, dann wird Gott auch mit dir reden. Und das ist super wichtig, so ein, dass wir das echt nicht vergessen, so ein, gerade, nicht nur wenn du Leiter bist, auch für dich persönlich, aber gerade wenn du Leiter bist auch. Ne? Wenn du hier mal guckst, die Menschen hier, die frieken total aus und Mose, der als Leiter reingesetzt wird, so ein, das ist der Einzige, der ruhig ist, weißt du, das ist der Einzige, der nicht mit ausrastet oder der nicht, so wie ich, dann sauer wird und sagt so, ey Mann, jetzt habe ich dich hier aus der Wüste geschleppt, ich habe 10 Plagen mitgemacht, ich bin 80 Jahre alt, habe einen Krückstock, habe noch so einen alten Aaron, der noch älter ist als ich mit mir, so ein, ich muss mir das ganze Zeit eure Gedudel anhören, ich will Fleisch haben, ich will das haben, ich vermisse Zwiebeln, so ein, ne, so ein, ihr seid einfach nur undankbare Geschöpfe, ich habe mein ganzes Leben gehabt, ich war ein Hirte, ich hatte eine Familie, ich hatte Kinder, mir ging es echt gut und Gott nimmt mir mein ganzes Zuhause und schickt mich zu euch Idioten, dass ich euch hier durch die Wüste führe, aus Ägypten raus, ne? Und was macht ihr? Ihr beleidigt mich dann noch und seid undankbar. Ja, was für ein schlechter Leiter, so ein, wärst mal nie gekommen, ne? Aber weißt du, Mose hat eine Beziehung mit Gott. Und ein Leiter, der eine Beziehung mit Gott ist, hat, der kommt in diese Situation hier rein und das Volk, das murrt, ne, obwohl es auch zu Gott schreit. So, aber er weiß genau, was Gott vorhat. Er wurde vorbereitet für die Situation. Und er ist ruhig und gelassen und reagiert geistlich. Fürchte dich nicht. Und all die Ägypter, die du hier siehst, die werden gleich nicht mehr sein. Und denk dran, so wenn du in der Ehe bist oder wenn du in eine Ehe kommst, ne? So ein Gott hat gesagt, wir Männer, wir sollen unsere Familien leiten, genau geistlich leiten, als wiedergeborene Menschen. Ne? So ein, weißt du, und ein geistlicher Leiter, der nicht nach Gott fragt und Beziehung mit ihm hat, der wird im Fleisch antworten und im Fleisch seine Familie leiten und wird nicht fähig sein, so seine Familie bei schweren Situationen zur Ruhe zu bringen. Und ich kenne mich da aus. Ein Leben in Gott, da bist du wirklich der Punkt, der dann den Blick von der Frau und von den Kindern immer wieder hochhebt auf Gott. Ja. So ein, leb dein Leben lebendig in Einfalt, im Geist. So ein, das ist das, was momentan Gott so sehr auf mein Herz legt. So ein, das sind, und ich werde es noch tausendmal sagen, auch wenn es euch auf die Nerven geht, weil Gott mir es tausendmal sagt. Und jedes Mal ist es wieder neu und schön, ne, für mich. So ein, geh zu Gott und vertraue, dass er alles hat. Vers 2. Sagen denn die Kinder Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi Hacherot lagern zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber vom Baalzephon? Ich frage mich, hat eine Google Map oder irgendwie eine Karte oder so? Ich meine, ich kann mir noch nicht mal den Namen merken. Ich weiß echt nicht. Naja, ist ja auch egal. Aber jedenfalls sollen sie sich da lagern, sagt Gott. Und das ist eine echt vom Verstand her eine ziemlich bescheuerte Situation, wenn man sich irgendwo lagern will, um einem Feind zu entfliehen. So ein, weil hinter dir, also hinter sich hatten sie die Wüste, dann vor sich hatten sie das Rote Meer, wo sie nicht durchkamen. So ein, und auf der anderen Seite waren große Berge, so, wo sie nicht drüber klettern konnten. Schon gar nicht mit Vieh und mit Kindern und mit allen Krams. Also sie waren, Gott hat sie in eine Falle geschickt, sozusagen, optisch, vom Verstand her. Ja? So ein, die waren da an einem Punkt, wo sie nicht mehr raus konnten. So, deswegen sind sie auch so ausgefrickt, als sie dann hinter sich, ne, Ägypten hören. Und das war ja die Weltherrschaft damals. Ne? Die hatten die modernste Waffentechnik und so weiter. Ich meine, die Streitwagen und das alles so, das wäre heute ungefähr, wie Gott schickt, sammelt alle Christen. Ne? Und das ist auch ein Bild für die Offenbarung, für das, was dann kommt. Ne? Wo sich alle sammeln werden, alle Juden in Israel. Und wo dann die ganze Welt kommt mit all ihrer Macht so ein, und in Armageddon, ne, und dann in dem Tal und dann kämpfen wird. Und Gott wird, genau wie hier Ägypten, wird Gott auch da Israel einfach beschützen. Und macht Wunder und weg. So. Und genauso ist es hier. Aber in der Situation jetzt ist klar, ist Panik. Ich meine, es ist, als ob hinter dir jetzt die, du kannst nicht nach vorne, du kannst nicht nach links, nicht nach rechts und zurück auch nicht. Ne? Und hinter dir kommen die Panzer und die Düsenjets und die bewaffneten Soldaten so mit der modernsten Technik an. Und was hast du? Ein Stein und eine Schleuder vielleicht. Ne? So ein, also noch ein Kind am Rücken und das andere unten drunter an dem Arm, das ist da. Ne? So ein, und deine Frau, die du noch irgendwie berühren musst. So. Und dann noch Lehmann und die zwei Katzen. Ne? Und dann noch den Hausrat hinterher. So ein, also, ja. Für Israel einfach vom Menschlichen her unmöglich zu schaffen, die Situation. Und das ist eben das Ding, warum Gott sie da hinschickt. Weil wir haben ja schon gesehen, er hat sie umgeleitet zu dem Platz, obwohl sie in 6 Tagen da hätten da sein können. So. Hey, mach dir keine Illusionen, wenn du dich für Gott entscheidest und mit ihm gehst, so dann würde er dich echt oft umleiten. Und für uns ist das super wichtig, dass er das macht. So, weil wir würden es sonst nicht schaffen. Und Israel ist jetzt hier und denkt, Scheiße. Das sage ich heute nur, weil der Inge nicht da ist. Ne? So, aber die sitzen da und denken sich, komme ich nicht, schaffe ich nicht. So, bin ich hier gelandet, danke. Ne? Und ich kann die verstehen, weil ich bin genauso. Ne? Gott macht irgendwelche Verheißungen und ich laufe begeistert los und freue mich. Und dann bin ich in irgendeiner Situation, wo ich denke, wie bin ich hier reingekommen? So, hier komme ich überhaupt nicht mehr raus. Ne? So, und egal, wie du dich fühlst, wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann ist Gott über dir und mit dir. Und dann wird er dich leiten. Und du hast keine Chance mehr, selbst zu gehen. Ja. So. Das werden wir noch sehen. Auswegslos. Und wenn wir hier weiterlesen, dann nachher, mache ich jetzt aber nicht im 1. Korinther, dann geht es da um Versuchungen. Und nicht nur Versuchungen, auch Anfechtungen. Wir lesen nochmal Vers ich lese mal Vers 13, Kapitel 10 von 1. Korinther. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber, Gott ist treu. Gott ist treu und er wird nicht zulassen. Und ich liebe dieses nicht. Nicht nur ab und zu mal nicht oder vielleicht mal ein bisschen oder er versucht es nicht zuzulassen, sondern Gott wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, ja, sodass ihr sie, dass ihr sie ertragen könnt. Also gehörst du zu Gott, bist du von neuem geboren, dann kann kommen, was will. So, wenn Gott was zulässt in unser Leben, dann hat er schon den Ausweg. Und das ist das, warum wir uns so freuen können, auch wenn es schwer ist. Selbst wenn wir nichts sehen, selbst wenn unser Glauben und die Hoffnung fehlt, so wie, weißt du, unser Mose, unser Leiter, ne, ist Jesus. Und er spricht durch den Heiligen Geist zu uns. Und das Tolle ist, der Heilige Geist sagt genau das Gleiche in der Situation zu uns. Hey, frieg nicht aus, komm wieder runter. Oder in alter Sprache, fürchte dich nicht. So ein beruhig dich. So ein, weil Gott wird deine Feinde niedermetzeln. Das ist der einzige Grund, warum er zulässt, dass sie überhaupt hinter dir her sind. Ja. Gott möchte ein Wunder tun und dir einen neuen Weg aufmachen, so der für dich unmöglich wäre, zu gehen. Deswegen bist du hier in der Sackgasse. Das ist keine Sackgasse für Israel, sondern das ist eine Tür. Und zu diesem Tür, zu diesem Tor in die Freiheit, ja, in diese Freiheit, in dieses wirklich neue Leben, da mussten sie erstmal hingeführt werden. Dieses Tor ist dieses Wasser, ne, wo Mose dann sagt, so, was wir vorhin gelesen haben, 1. Korinther Vers 2 oder so, in der Wolke und in dem Meer sind sie getauft worden, ne, von Mose. Und du entscheidest dich für Jesus Christus und du nimmst ihn an für dich und deine Sünden sind dir vergeben. Und du bist diese Ketten los und er führt dich raus aus Ägypten, aus der Welt. Das heißt aber noch nicht, das bedeutet dann aber nicht unbedingt, dass du Gott erlebst und dass du wirklich frei bist. Weil ich kenne etliche, die den Weg gegangen sind und dann nicht durchs Rote Meer gegangen sind, sondern genau da wieder umgedreht sind, zurück nach Ägypten, um da zu dienen. Wir müssen durch dieses Meer gehen. Und um durch dieses Meer zu gehen, da brauchen wir Glauben. Und Israel steht jetzt da vor diesem weiten Meer, vor diesen Fluten, vor diesem reißenden Fluss. Und braucht Glauben, um dann da durchzugehen. Um zu sagen, okay. Und auch Mose braucht Glauben. Um vor diesen schreienden Meute da zu reden. Um den Stock da ins Wasser zu halten. Wir eimern uns schon rum, wenn Gott zu uns sagt, so geh mal zu der Person, legt die Hand auf und sagt, geh. Ne? Mose steht da, hat 5 Millionen Zuschauer, hat sein Stöckchen und Gott sagt zu ihm, steig's mal ins Wasser, damit das Wasser sich teilt. Und ihr dann rübergeht. Wir brauchen dieser eine Schritt, das ist Glauben. Ne? Das heißt, dieser eine Schritt, den wir wirklich tun, aus Glauben raus, das ist Vertrauen. Und dieser eine Schritt, den wir im Glauben und im Vertrauen auf Gott tun, das ist Gehorsam. Und das Rest vom Lied, die anderen Schritte, das ist Leben. Weil Gott macht alles. Das Volk hat hier nichts gemacht. Mose wird hier nichts tun, außer sein Stöckchen ins Wasser halten. Im Endeffekt, den Rest, den macht wirklich nur Gott. Weil Moses in dem einen gehorsam und sagt, ich glaube dir, auch wenn es kein anderer tut, hält sein Stöckchen ins Wasser, das werden wir dann nächste Woche sehen, ich verrate schon alles, aber das Wasser öffnet sich, Gott schickt einen großen Wind, und das Volk geht durch, und Ägypten rennt hinterher, ne? Und der letzte von Israel ist drüben, Ägypten ist gerade in der Mitte vom Roten Meer, und das Wasser geht zusammen. Und der ganze Feind ist weg. Diese ganze Heeresmacht, die ihn zum Leben gebracht hat, ist mit einem Rutsch einfach weg. Und auf einmal sind sie auf der anderen Seite. so 240 Jahre entfernt von diesem Ort, den Gott ihnen versprochen hat, sondern aber 40 Jahre lang nur Gott erleben. Und an diesem Glaubensschritt, da hängt es oft. Und ob du Jesus hast oder nicht, für uns gilt alle das Gleiche. So in diesem Schritt, den müssen wir jeden Tag gehen. Das ist dieses Kreuz auf sich nehmen, das Jesus sagte. Nimm dein Kreuz auf dich jeden Tag und verleugne dich selbst. Folge mir nach. Und das bedeutet nur, dass du früh aufstehst und sagst so, guten Morgen. So, ich gehe mit dir. Wenn du was hast, sprich in mein Leben rein. Und wenn du nichts hast, dann lass mich dich trotzdem sehen. So, weißt du, geh einen Glaubensschritt, wenn Gott redet. Und Jesus hat das Angst gesagt mit der Versuchung, die... Naja, lesen wir mal in Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 28. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen ein paar Bibelverse, aber ich finde die so cool. Und ich will auch ein bisschen vorbereiten auf das, was jetzt in den nächsten Wochen kommt. Matthäus 11, Vers 28. Jesus Christus spricht. Sobald ich Vers 28 finde, da ist er. So. Oder, nee, ach, das ist so ein schönes Ding, lesen wir von Vers 25. Ne? Zu jener Zeit begann Jesus Christus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und dass du den Unmündigen, also den Doofen und simplen Menschen wie wir, geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir, also Jesus, von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und der, welcher den Sohn, wem, dem Sohn, nee, welchem, der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, so will ich euch fröhlich machen oder erquicken, wie es hier steht. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von eurem Pastor. Lernt von der christlichen Bibliothek. Lernt von dieser tollen Gemeinde, die so hyperaktiv ist, so wo man einfach das Gefühl hat. Nein, lernt von mir. So, denn ich bin sanftmütig und ich bin vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, das ist sanft. Und meine Last, die ist leicht. Also was ist ein Joch? Ich wusste das damals nicht, weil ich nicht auf einer Farm groß geworden bin. Aber ein Joch, also es gab Ochsen oder Pferde. Und ein Joch ist einfach so ein Gehänge da drum, ne? So, wo dann ein Wagen angespannt wurde. Ist so aus Leder und Holz und Krams und Ketten und so. So ein ziemlich cooles Teil. Ich habe für ein Pferd so ein, naja, ist ja auch egal, so ein Ding da drin. Sieht aber hässlich aus, ist braun besprüht. So ein, muss ich noch irgendwie sauber kriegen. Aber naja, gut. Das Interessante bei einem Joch allerdings ist, so ein, was man als Städtler nicht so weiß, wir als Christen wissen es alle, ich weiß, ich sag's trotzdem mal teilbegeistert, so ein, das Besondere an so einem Joch ist, so ein, dass jedes, also du kannst nicht einfach ein Joch nehmen, mein alter Gaul ist gestorben oder mein altes Rind, na, dann nehmen wir das Joch jetzt, weil die sind echt teuer. Ne? So ein, da muss man echt zum Jochmeister gehen, der das anfertigt. So ein, dann nehme ich halt das Joch und setze es Peter in meinem neuen Rind auf. Das geht nicht. Weil ein Joch ist total individuell angefertigt. Für den Nacken und die Anatomie von diesem einen speziellen Rind, das, für das das Joch ist. Also die Jochmeister damals mussten das Rind vermessen. Und was auch immer. So, und haben das speziell perfekt dafür zubereitet. Das ist wie, ich könnte nicht die Prothese, wenn ich alle Zähne verliere, von meinem Vater nehmen. Oh, und mir reinstecken. Das sind Schmerzen, sage ich dir. Selbst wenn unsere Anatomie 99% passen würde, so, wenn ich von meinem Zwillingsbruder, was weiß ich, ne, so ein, ich hätte Druckstellen überall und es würde eitern dann und es würde aufplatzen und es wäre schmerzhaft. Ich könnte nicht richtig kauen. Deswegen muss ich leider dann zum, schade, ich habe sowieso keinen Zwillingsbruder, auch wenn ich einen hätte, ich müsste trotzdem selber zum Zahnarzt und sagen, machen Sie bitte eine Prothese. Und dann wird mein Kiefer vermessen und dann wird mein Kiefer aus Gips dann später so ein daraus ganz individuell die perfekte Prothese passt, die perfekt passt und nicht abgeht. Und sowas beim Joch. Du hättest, das Rind hätte nie, oder das Vieh hätte halt nie so die Kraft ziehen können, die es hätte ziehen müssen. Es wäre kaputt gegangen dran. Weißt du? Und Jesus sagt hier, ich bin euer guter Hirte. Ich kenne deinen Namen. So ein, wir haben letzte Woche gesehen, jetzt am Sonntag, Jesus ist Gott und er, durch ihn ist alles geschaffen. Ne? Also er kennt jedes einzelne Haar von uns. Er hat uns vom Mutterleib her schon gekannt so ein, und an unseren kleinen Mini-Herzchen geklopft. So ein, und er hat ein Joch für alle seine Kinder, für seine Herde. Und er sagt, mein Joch ist nicht schwer. Und meine Last, oder mein Joch ist sanft. Also ist wahrscheinlich dann aus, weiß nicht, was ist denn sanft? Ja, dusch gleich mit. Das passt wirklich. Zuckerwatte, ja. Wolle wollte ich sagen. Also irgendwas Schönes, Weiches. Ich stelle mir gerade dein Joch vor. Ja, okay. Kann sein, dass manche Jochs auch aus Zuckerwatte sind, aber es ist jedenfalls sehr. Ich glaube, unser Joch hat schon ein gewisses Gewicht. Zuckerwatte ist immer nicht alles Luft. Aber, oh ja. Das Joch von Jesus ist, er sagt trotzdem, es ist sanft. Es tut nicht weh, es passt perfekt, weil er uns perfekt kennt. Kein Mensch kennt dich perfekt, außer Gott. Und als ich zu ihm kam, ich wusste genau, was es bedeutet, ein perfektes Joch zu haben. Das ist einfach total bequem. Das ist einfach genau das, was ich brauchte. Ich habe viele Jocher auf meinen Jochs, auf meinem Nacken gehabt in meinem Leben. Echt. So eine Familie und Freunde, Bekannte und Lebensstile und Einstellungen und Krams. So ein, echt, und das war unbequem mit der Zeit. Und es tat, irgendwann tat es weh und irgendwann hat es geeitert. Und viele Wunden davon trage ich immer noch mit mir rum. Die wird Gott vielleicht in ein Jahr rausmeißeln und mich heilen, so wenn die Wunde weg ist, an die ihr gerade arbeitet. Das ist aber, das ist nur Schmerz. Und dann komme ich zu Jesus und er packt mir ein Joch drauf, das einfach so, habe ich für dich gemacht, mein Schatz. So, Zuckerwatte. Mein Joch ist sanft und was hat er gesagt? Mein Joch ist meine Last. Die Last, die ihr zu tragen habt, ist leicht. Widerspricht also aller christlichen Lehre, so von so vielen christlichen Lehrern. Ja, dass du als Christ was machen musst. Glaube musst du verdienen, musst du erarbeiten. So, du musst ein ordentlicher Christ sein, bauen und was tun. Und jeder Christ muss Evangelist sein. Jeder Christ muss Missionar sein und die Welt. Ansonsten bist du eh nicht. Ne? Irgendwie ist der Druck echt groß unter Christen oft. Ne? So, dass wenn man es wirklich ernst nimmt mit Gott, dann muss man auch einiges leisten. Ne? Jesus sagte, mein Joch ist sanft. Und er sagt, meine Last, die ist leicht. Und im 1. Petrus 1, Vers 6 und 7. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze... Bitte, ich lese die Bibel. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid. In mancherlei Anfechtung. Und Versuchung ist, wenn ich irgendwas von Gott wegleiten will, irgendwas zur Sünde führen will, so eine Bitterkeit und Wut, so ein, und Unzucht und was weiß ich denn irgendwas, Habgier und Selbstliebe, zum, dann kommt die Versuchung und wenn du der Versuchung nachgehst, dann fällst du in Sünde. Aber Anfechtung ist was ganz anderes. Anfechtung ist, wenn Druck von außen kommt auf unser Leben und auf uns. So ein, und uns in die Knie zwingt. Und uns die Hoffnung nimmt und uns die Freude nimmt, uns den Glauben vielleicht nimmt. So eine Anfechtung ist, wenn es heiß wird. Ne? So wenn es trocken wird. So und diese Wüstengänge, die wir manchmal haben im Glauben. Ne? So eine Anfechtung kann sein, wenn kann in der Gemeinde, von Gemeindemitgliedern passieren, von der Familie, von Leuten, die du gar nicht kennst, wer auch immer. Anfechtung ist Druck von außen, um dich zu stoppen. Manchmal, wenn man eine Anfechtung ist, kommt man auch in Sünde. Aber Anfechtung ist eher, uns einen Blick zu nehmen von der Hoffnung, die wir eigentlich haben, in die Zuversicht, in die Freude rausnimmt. Wenn du denkst, ich bin der schwächste Christ überhaupt, den es gibt. Ich habe überhaupt keine Beziehung mit Jesus. Ne? So ein, dieser Druck von außen. Und wenn du denkst, so, ich kriege auch nichts wirklich auf der Reihe. So ein, oder mein Leben, das bringt mich jetzt gerade um. So. Oder ich sehe echt keinen Ausweg und keine Hoffnung. Anfechtung ist das, wo Israel gerade drin ist. Ne? Vom Roten Meer, umgeben von Bergen und hinter sich die Wüste und Ägypten. Ja. Aber Petrus war ein Apostel von Jesus und Petrus hat das schon oft durch, Anfechtung. Hey, der hat die intensivste Beziehung mit Jesus gehabt. Johannes war der, der zwar am nächsten dran war und immer gekuschelt hat, aber auch Petrus war der, der wirklich Jesus am meisten sich gesehnt hat, in seiner Nähe zu sein. Petrus war bestimmt ein toller Ehemann. Und echt, wer schlecht ist mit Jesus, wer in seiner Beziehung mit Jesus so nicht wirklich die Nähe findet und die Nähe hält, der ist unfähig für eine Ehe oder für eine Beziehung. Lass es lieber und geh noch ein paar Umwege. Das, was so lebendig wie du deine Liebesbeziehung mit Gott hast und deine Gemeinschaft, so, das ist ein gutes Zeichen dafür, wie du auch deine Ehe dann führst. So. Aber Petrus sagt hier, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, so traurig seid. In mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also, er sagt hier, wenn Anfechtung kommt, dann stärkt das deinen Glauben. So, du wirst reicher. So, du wirst verändert. Du wirst geläutert. Und du hast, wo du davor nur dich auf den Lippen hattest und Unfrieden in einem und keinen gerichteten Blick und keine Stärke gefunden hast, da hast du im Endeffekt, wenn du rauskommst aus dieser Anfechtung, aus diesem Druck, so ein Lob, Ehre und Herrlichkeit auf deinen Lippen. Und selbst wenn du nur nicht dich damit lobst, sondern Gott, und selbst wenn du dir keine Ehre gibst nach der Anfechtung, sondern Gott, so ein ist es viel mehr, als was du davor hattest. Weil davor hattest du nur dich auf dem Mund, armes Ich. Ja, so, ich bin nicht gut, alles schwer, ich komme da nicht raus, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht wie. So, aber danach, wenn die Zeit vorbei ist und du mit Gott gehst, so, ist doch viel besser, wenn du einfach nur preisen kannst und loben kannst und sagen kannst, ja, du hast alles gemacht, echt. Du hast mich da rausgeführt, ich wusste nicht wie, aber ich wüsste jetzt noch nicht mal wie, aber du hast es gemacht, ich bin da raus, es ist vorbei. Du hast Sieg geschenkt, so ein Petrus sagt, hey, freut euch. So, sagt Dank, wenn schwere Zeiten kommen. Das ist wie ein Diamant, ne? Kennen wir die Geschichte. Irgendwann ist irgend so ein Lebewesen oder ein Baum oder so und dann stirbt und Erde drauf und dann wird's heiß und dann kommt Druck, ne? Und ja, nach ein paar Jahren hast du einen Diamant. So einen tollen Edelstein. was mal irgendwann so ein verkohlter Baum war, so, das war, wird dann irgendwann bezahlen, fricken die Leute total aus, wenn sie so ein Ding haben, so, ne? So ein, und bringen dafür um. Weißt du, und Druck läutert und Hitze läutert und macht uns rein. Und das sind diese Umwege, die wir gehen müssen. Also freu dich, wenn es gerade schwer hast, und freu dich, wenn du gerade überhaupt keinen Ausweg findest. Noch eine Grund mehr, zu Gott zu kommen. Der Herr redet zu Mose, sagt den Kindern Israel, dass sie umkehren, sich von bla bla bla, so im Vers 4. Und ich will sein Herz verstocken, haben wir auch gelesen. Als nun der König gemeldet wurde, dass vom Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seine Knechte gegen das Volk und sie sprachen: Was haben wir denn da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seine Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich und er nahm 600 und so weiter, Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, Vers 9. So jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rosinen, Vers 10. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Ist sehr weise. Weil es ist genial, was Gott hier macht. Was, die Bibel ist ein Liebesbrief. Wir sind ein Liebesbrief. Ein lebendiger Liebesbrief von Gott. So ein, was sind, und Israel kennt Gott noch nicht wirklich. Ne? Aber was sie schon erlebt haben, was sie schon wissen, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. So, dass sie ihn Gott haben, der sie kennt und der sie liebt. Und dass dieser Gott sie auch angenommen hat. Das haben sie spätestens damit bekommen, als der Engel bei ihnen vorbeigegangen ist. Weil sie das Blut von ihrem Passalam so vergossen haben, ne, für ihre Schuld. So, und das, was sie jetzt machen, ist, sie haben Panik, sie haben Angst, sie haben noch nicht viel Glauben, noch nicht viel Wissen, noch nicht viel Hoffnung, aber das, was sie machen, sie schreien zu ihrem Herrn jetzt, zu ihrem Gott. Und das ist genial. Beziehungsweise scheinen sie wammern. Genau, da. Und sie schrien zum Herrn. Oder meinen sie damit gar nicht Gott? Nee, meinen sie noch nicht. So, irgendwann werden sie zu Gott schreien. Aber jetzt gerade ist ihr Leiter der Mose. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten? Und so weiter. Warum dieser Umweg? Jetzt stell dir mal vor, die wären die kurze Strecke zum Philister gegangen. Die Philister, wissen wir, die hatten Riesen. Die waren mächtig, die waren stark. Israel, so total körperlich kaputt und am Ende von ihren Ziegelbauen, ne, so ein, für die Ägypter. So ein, lange Wege, ausgelaugt, nicht viel essen, nicht viel trinken, große Hitze. So ein, das und, ich meine, die werden da angekommen und die werden einfach nur niedergemetzelt worden. Die waren noch nicht reif dazu, geistlich, so eine geistlichen Kämpfe auszuüben. Weißt du? So ein Gott bringt sie hierher. Den einzigsten Lichtpunkt, den sie in ihr Leben haben, ist wer? Mose. Weißt du? Und glaub mir, auch wenn du dich nicht danach fühlst, wenn du jemand bist, der sich irgendwann für Jesus Christus entschieden hat, ein neues Leben hat, so ein, und der schon gelernt hat, dass man selbstständig zu Jesus gehen kann, der dann auch schon praktiziert, selbstständig zu Jesus zu gehen und mit seinen Problemen und Sorgen und seinen Ängsten und seinem Unwissen und irgendwas anderes. Jemand, der schon gelernt hat, seinen Weg, nach seinem Weg zu fragen und der auch schon praktiziert, ihm dann auch zu folgen im Gehorsam. So, dann bist du ein Mose für die in der Gemeinde und in deiner Umgebung, so ein, die Jesus angenommen haben, aber das noch nicht gelernt haben. Jesus hat gesagt, Eure Mission ist, in die Welt zu gehen, von mir zu erzählen und die, die zum Glauben kommen, zu Jüngern zu machen. Also zu lernen, zu unterweisen, dass sie selbstständig zu mir kommen. Das ist alles, was wir jemandem beibringen können. Das ist alles, was ich euch beibringen soll und kann, ist, geht doch endlich selber zu Gott und lasst euch belehren von ihm. Weil er will euch alles geben, was ihr braucht. Ja. Richte deine Augen auf Jesus, meine ganze Botschaft. Das wird die ganze Botschaft meines Lebens sein. So, komm selbstständig zu Gott. So, und wenn du das schon gelernt hast, so dann kommen die Leute und sehen dich und sehen deinen Wandel mit Gott. So, hey, dann bist du fähig und dann musst du sogar fähig sein. So, nimm dich einfach den Jüngeren an. So, und erklär ihnen, geh zu Gott. Erklär ihnen den Weg und erklär ihnen die Wichtigkeit. So, weil du weißt es schon. Du bist der Part, wenn es schwer wird und wenn Anfechtung kommt, der selbstständig auf Gott zählen kann und sagt so, ja, ich vertraue dir da jetzt. Die anderen können es nicht. Das sagte auch Paulus, als wir letztens durchgegangen sind, so ein, nimm dich den Schwachheiten an, ne? So ein, oder halt den geringeren Größer. Liebe die Gemeinde. Liebe deinen Nächsten. So ein, liebe deine Brüder. So ein, von daher, wenn du eine Gemeinde immer hast, wo du denkst, so, naja, das ist auch noch nicht so weit, so, dann ist deine Aufgabe hinzugehen, ihn so weit zu bringen. So, dass du das nicht mehr denkst. Momentan ist Mose hier der Einzige, der irgendwie Licht bringt. Gottes Wahrheit reinbringt. So, von daher gucken sie natürlich auf ihn als Leiter. Und Mose reagiert gut. Mose sprach, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn. Und wenn du dich fragen sollst, so ein, oh, was kann ich denn bloß sagen, so ein, wenn irgendjemand in einer schweren Situation ist und rumheult und was weiß ich, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, so ein, echt, das ist die ganze Botschaft, die wir eigentlich nur haben. Wenn die Person von neuem geboren ist, wenn die Person mit Jesus geht, ein neues Leben hat und Gott hört, so ein, ist das die einzige Botschaft, die wir bringen müssen, so ein, eine Botschaft, die ermahnt, so ein, weil die Person es anscheinend gerade nicht tun kann und eine Botschaft, die gleichzeitig aber auch erbaut, weil sie den Blick wieder zurück zu Gott bringt. So. Hab keine Angst. Steh fest, bleib in der Gnade, vertraue, dass Gott der ist, der sagt, der ist und Gott wird dich da rausführen. So. Aber steh im Glauben und bleib im Glauben. Steh fest und sieh auf die Rettung, die Gott bringt. So. Paulus hat gesagt, wenn ich falle, dann stehe ich auf, putze mich ab und renne weiter. So. Bleib nicht unten liegen, so, und bemitleide dich selbst, weil du denkst, oh, ich habe nicht genug Glauben oder ich bin schlecht. So. Wenn du unten liegst, dann guck auf die Rettung, so, guck auf den Retter, so, und renn einfach weiter. So, weil, glaub mir, egal wie aussichtslos es aussieht in deinem Leben, du bist von neuem geboren. Gott führt dich einfach nur raus mit Wunder und mit Pauken und mit Schall. So. Fürchte dich nicht, steh fest und sieh die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht mehr sehen in Ewigkeit. Der Herr, der wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und das ist sowas Geniales, weil das ist das Erste, was wir auch lernen müssen. Und das, was wir auch immer wieder lernen müssen, aber das ist das Erste, was wir lernen müssen, wenn wir anfangen, diesen Glaubensschritt zu tun. Ne? Dieses Bild von dem Fluss, was ich am Sonntag gesagt habe, wo du immer tiefer gehst, Schritt für Schritt, ne? Und immer mehr im Glauben stehst, immer mehr in Gott bist, immer mehr freier wirst, man immer weniger von dir sieht, immer mehr von Gott in deinem Leben. Ne? So, und jeder Schritt ist schwer, weil es arschkaltes Wasser und es ist Überwindung, da überhaupt tiefer zu gehen. So, das hier ist der erste Schritt. Im geistlichen Leben. Der erste Schritt, so ein, den jeder von uns gehen muss. So, und da gibt es viele Schritte. So, aber das ist der erste Schritt. Du bist zwar errettet, aber hey, willst du auch ein Leben mit Gott? So, ja. Und bei vielen hier weiß ich so, ja, klar, die sind den ersten Schritt schon lang gegangen. So, bei anderen weiß ich es nicht. So, oder weiß ich es. Gott hat viel mehr als nur das. So, Gehe den ersten Schritt. So ein, ist super wichtig. Der Herr wird für dich kämpfen. Gott wird für dich kämpfen. Und Gott wird dich aus dieser Situation rausbringen. Egal wie stark dir der Feind jetzt gerade scheint, für Gott ist es schwach. Gott holt dich da raus und Gott hat einen Weg für dich. Weißt du? Ihr sollt still sein. Das Einzige, was du machen musst, ist still zu sein vor Gott und ihm zu vertrauen und ihm machen zu lassen. Und das fällt uns Christen echt schwer. Ich bin froh, weil Gott hat mir das als erstes beigebracht. So wie das Kapitel hier anfängt, der Herr redet zu Mose, dass ich als erstes gelernt habe, da ist ein Gott, der ist lebendig und der möchte mit mir reden und ich mit ihm. Ne? Also eine Beziehung, Kommunikation, bla bla. Und er möchte, dass ich natürlich rede, so wie ich mit dir rede, so rede ich auch mit Gott. Und er auch mit mir, so dass ich es verstehe in meiner Sprache. Ne? Und ihn machen zu lassen. Und das ist, glaube ich, der größte geistliche Kampf und das größte Geheimnis, das offenbar wurde mit diesem geistlichen Leben in Jesus. Willst du wirklich ein geistlicher und ein starker und ein reifer Christ werden oder sein? So, dann lerne dieses einfache Prinzip, das hier steht. Lass Gott machen. Und bleib ganz persönlich bei ihm. Weißt du, wer hat eine gute Ehefrau? So eine gute Braut hier so. Sei einfach zufrieden damit, eine Beziehung zu haben mit deinem Herrn, mit deinem Haupt. Er wird dich gut leiten und er wird gut für dich sorgen. Sei du treu in dem, was du machen sollst. Und er redet zu jedem von uns privat und persönlich und gibt uns Aufgaben, Schritte, die wir gehen müssen. Er gibt uns auch Schritte für uns als Gemeinde, die wir zusammen gehen müssen. Aber halt dich an dieses Prinzip und du wirst gesegnet sein. Echt, als ich zum Glauben kam, ich meine, für mich ist jeder Schritt schwer und von mir sieht man noch eine Menge. Aber ich wollte von Anfang an nichts anderes als Arschbombe. Einfach rein, so weg. Weil jeden Schritt, den du gehst und den du verlierst von deinem Alten, jeder Schritt ist einfach nur eine Freiheit ins Neue. Und dieses Neue ist einfach nur gut. Ich freue mich auf nächste Woche. Ihr wahrscheinlich jetzt nicht nach der Predigt, aber ich freue mich total. Da kommt ein... Naja. Schönes. Okay, also zusammenfassend. Fühlst du dich gerade hilflos? Fühlst du dich gerade... hast du gerade Sorgen? Fühlst du dich als Christ irgendwie schwach? Findest du deinen Glauben nicht? Hast keine Hoffnung? Oder bist gerade unter Druck und freust dich dran, weil du deinen Blick auf Jesus hast. Ne? Egal was, wir haben nicht mehr zu tun, als einfach zu horchen. Wir dürfen sogar heulen vor Gott, ihm alles geben. Aber wir haben nicht mehr zu tun, als ihn zu suchen und auf ihn zu vertrauen, dass er macht. Ich bete das auch für uns als Gemeinde, dass wir das hier genauso als Gemeinde auch leben, nicht nur privat. Für mich ist das größte Anliegen überhaupt, dass wir im Geist anfangen, dass hier auch im Geist irgendwann aufhört. Ja, dass wir echt auf alles gefasst sind. Und dass für uns nie Thema wird, unbedingt wissen zu müssen, wie Gott uns da rettet vor Anfechtung, die rückt. Ne? Sondern, dass wir einfach dastehen in einer Falle für die Menschheit. Aber dass wir dastehen und uns einfach freuen und sagen, uns gegenseitig sagen, bascht. Ja. Gott hat immer einen Weg. Immer. Das ist ein Versprechen, dass uns ein Schöpfer gibt, der aus Licht besteht, der nicht, steht im 1. Johannes, Gottes Licht. Das ist natürlich nicht Licht wie eine Lampe, aber da ist keine Dunkelheit, keine Lüge, kein Betrug. Und er ist ein Vater, der einfach nur gut ist. Ein Vater, der sein Kind liebt. Ein Vater, der weiß, was wir brauchen. Ein Vater, der sein Versprechen hält. Jedes Versprechen, das er gibt. Der treu ist. Der treu ist, wenn wir untreu sind. Sagt er. Ne? Echt, wir können uns einfach nur glücklich schätzen und freuen. So ein Lass uns beten. Ich danke dir für diese große Sicherheit, so, die wir haben, für all das, was du uns schenkst, ja. So dass ich endlich Frieden haben darf und Freude, ja, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, dass, ob ich Auswege sehe oder nicht, dass ich einfach wissen kann, so, du führst mich auf den richtigen Weg, so, und ich werde ankommen. Ich danke, dass du mir alles gibst, was ich brauche, so, dass ich die Kraft habe, so Wege zu gehen, Entscheidungen zu treffen, die ich von mir aus nicht machen könnte, oder dass ich, ja, ich danke dir einfach, dass du alle Grenzen überschreitest, so dass es für dich keine Grenzen gibt, dass ich einfach nur beruhigt sein kann, als ob ich in einer großen Festung sitze, so, umgeben von hohen Mauern, die mich beschützen, wo niemand rein kann, wo niemand rüber kann. Also ich danke dir, dass du mich nicht verbrennen lässt, dass du mir eine Wolkendecke über den Kopf in mein Leben schickst, so, die mich führt, die mich vor dieser brennenden Hitze schützt, die mir Schatten spendet. Ich denke, dass du mir Licht gibst in meinem Leben, diese Feuersäule, die mich führt, so, zum verheißenen Land, wo ich hingehöre. So, dass ich nie im Dunkeln stehe, sondern immer Führung habe. Selbst wenn es dunkel um mich drumherum ist. So, und ich bitte dich jetzt, ob wir jetzt gerade hier im Tag mit dir gehen oder ob es gerade Nacht ist bei manchen hier. So, und ich bitte dich einfach, dass du uns die Augen öffnest und uns einfach Freude gibst dafür, dass wir sehen, dass wir immer beschützt sind und geleitet. So, und dass du für jede Situation das Richtige hast, so dass du uns neu machst und heilst und dass du, ja, dass es sich einfach lohnt, jeden Schritt im Glauben zu gehen, den du für uns hast. So, und, ja, ich danke dir, dass du da bist immer.